Ja, so, thank you for the opportunity.
Vielen lieben Dank für die Gelegenheit, hier vor euch sprechen zu dürfen. Wir haben den Aufruf zum Mitmachen gelesen und stand, bring doch deinen Lieblingskünstler dazu, auf dem Kongress zu sprechen. Und das war mein initialer Gedanke. Frieda, du musst hier auf die Bühne kommen. Und wir haben quasi angefangen ungefähr 1965. Oder, also Frieda hat damit angefangen, irgendwie so in der Drehe, ungefähr 60 Jahre ist die Bewegung schon am Start. Also wir haben schon ein kleines bisschen vorher angefangen, aber wir werden ein bisschen auch über diese Sachen reden, über diese Kleinigkeiten, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind. Was wir versuchen, ist einen kleinen Überblick über unsere Geschichte zu geben, mit einem Haufen persönlicher Erfahrungen. Und wir werden versuchen, darüber zu reden, wie das mit der Power-Dynamik zu tun haben kann. Und dann wollen wir auch noch euch was mitgeben, wie ihr dem Thema weiter folgen könnt. Genau. Wir könnten natürlich hier viel mehr erzählen, aber eine andere Frage, die wir heute nicht beantworten können, ist, was ist Kunst? Das wäre ein eigener Vortrag für sich und das wäre wahrscheinlich noch nicht mal genug. Worauf wir also einen Blick werfen, ist eine grobe Zeitachse. Ich habe es hier versucht, ein bisschen zusammenzufassen. Wir werden uns drei Phasen angucken. Wir fangen an, wie es dazu kam, dass es diese Disziplin erschaffen wurde. Und dann wollen wir mal schauen, was daraus passiert ist. Also hier seht ihr, wo wir gerade sind. Es gibt viele verschiedene Wörter, die hier genutzt waren. Wir haben natürlich die Kunst, die mit Algorithmen erschaffen wurde. Frieda bevorzugt das. Ich habe es einfach normal genommen. Manche sagen auch digitale Kunst, manche sagen Computerkunst, manche sagen generierte Kunst. Viele davon brauchen gar nicht das Wort Computer. Also wenn du eine Idee hast, wie du ein Bild erstellen kannst und du weißt, da gibt es ein paar Regeln, die ich verfolgen muss von der Theorie, her, dann ist es vielleicht schon algorithmische Kunst. Und wir wollen jetzt mal darauf schauen, wo das angefangen hat, mit Computern zu funktionieren. Und da fangen wir erstmal hier an mit der ersten Ausstellung von Georg Ness 1965. Und diese Bilder, die ihr hier seht, das sind zwei, die ihr hier sehen könnt. Die waren an einem seltsamen Ort für eine Kunstausstellung oder an einem ungewöhnlichen Ort, im Philosophischen Institut in Stuttgart. Und eine Frage, die dort gefragt wurde, ist, ich sag's mal kurz auf Deutsch, oder es gab diese Frage, ob das ein Original ist. Ist das wirklich eine neue Art von Kunst? Die Originalität. Alle Kunst, die Kunst genannt wird, ist original. Sonst ist es keine Kunst. Aber jetzt kam die Frage auf, kann ein Computer malen, so wie ich? Hat ein Künstler gefragt. Natürlich nicht, niemals. Niemals. Was auch immer Menschen heute machen mit ChatGPT oder mit trivialen Sachen wie diesen, wir sollten uns immer davor in Acht nehmen, wenn wir über etwas reden, das völlig zu Recht Kunst genannt wird, aber wir sollten keine Art von Maschine machen. Also wir sollten die Verantwortlichkeit nicht für die Originalität dessen, was wir da sehen, sollten wir nicht die Maschine verantwortlich machen, egal ob es auf Papier oder auf einem Bildschirm oder auf welcher Art auch immer es ist. Warum betone ich das so sehr ganz am Anfang dieses Vortrags und der Diskussion? Weil es sehr viele absolut falsche Vorstellungen gibt, darüber, was Computer machen können, wenn es dazu kommt, Kunst zu produzieren. Es ist absolut scheußlich aus meiner Perspektive, wenn man sich anguckt, wer ist dafür verantwortlich, was man 1965 gemacht hat. manche der ersten Zeichnungen, die von Computern gezeichnet wurden oder durch Computer gezeichnet wurden. Also mit der Frage, kann ein Computer zeichnen wie ich, was war die Antwort? Nein, auf gar keinen Fall. Niemals. Wir sind intuitiv und es gibt kein einziges Atom von Intuition in einem Computer, das gezwungen wird, etwas zu machen, was es nicht machen möchte. Es will nicht zeichnen. Es möchte etwas berechnen und nicht etwas zeichnen. Computer sind Maschinen, die etwas berechnen und mehr nicht. Absolut niemals in all unserem Leben. Ich möchte das sehr, sehr, sehr deutlich herausstellen. Es würde total fantastisch sein, wenn ihr diesen Raum verlasst, in einer gewissen Weile. Und überzeugt sein würdest, dass einer der Menschen oder einer von den Leuten, die den Computer dazu gebracht haben, zu zeichnen, dass dieser Mensch behauptet, die Computer wollen das nicht. Lass es mich so sagen, mein Computer möchte Dinge berechnen. Also zurück zu dir, weil du möchtest wahrscheinlich noch eine andere Frage stellen, aber ich komme hier nochmal darauf zurück. Der Computer und der Mensch, sie haben jeweils ihre Verantwortlichkeiten für was wir am Ende als Zeichnung herausbekommen. Ja, und wir wollen zu einem Zeichnung kommen, weil das ist auch ziemlich neu.
Es gibt ja schon seit Computern, seit 20 Jahren gab es die da schon, so in den ersten Dings, also der Zuse-Graphomat von kam dann 1965, das ist eine neue Entwicklung. Von einem der Gründerväter der Computer, das war der Graphomat, der sogenannte. So ein neues Gerät, vor allem für Architektur. Und das erste war ein Plot, der. Das war für Landteilung auf deutscher Erde, deutschem Grund. Und das ist, zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ich werde dieser Maschine sagen, dass sie etwas zeichnen soll. Und das fängt sie an, sich zu bewegen. Es hat zwei Motoren und diese schwarzen Seile kontrollieren und es hat zwei Arten von Bewegungen. Den Zeichenarm bewegen und eine in die eine Richtung und die andere in die andere, der Zeichenkopf, der wird dann in die andere Richtung bewegt. Genau. Und dann gibt es ein Feature, das wir nicht sehen, das ist eine Linie und dann kann man auch den Stift hoch und runter bewegen, weil dadurch kann die Maschine jede Art von Linie malen. So. Und dann gehen wir zurück zu den Folien. Wenn du das tun möchtest, gibt es auch Workshops hier. Wir haben den Anfang gesehen und da kommen wir dann später zurück drauf und die auf der wir werden später noch eine Zeit der zur gleichen Zeit gab es noch eine Kunstausstellung in New York in der Weiss Gallery und in New York Times hatte eine interessante Titelzeile. Die erste Stuttgart. So,
well, but it's interesting that we have sort of similar developments. The computational capabilities were fairly.
Also es gab unterschiedliche, sehr ähnliche Entwicklungen in New York und in Stuttgart, aber die haben einen anderen Ansatz gehabt, wie man diese based setup where you would basically use one of those old tube based screens. Sie haben dann eine Kathodenstrahl benutzt im Gegensatz zu der Zuse und einen Film, den Fotofilm Und diese haben dann mit der Chemikalien reagiert und dann haben sie im Prinzip so fotografische Elemente benutzt. Und das war deren Ansatz. Und dann sehen wir auch etwas, was anfängt. Und dann sehen wir auch die Anfänge die aktuellen Entwicklungen der Kunst, die da auch sich einbringen. Also konkrete Kunst. Die wurden da auch eingebracht. Und wir haben leider keine Landschaften mehr. Wir haben Dinge, die visuell interessant sind. Und was Michael Noll gemacht hat, er hat zwei Bilder genommen, eins von Mondrian, ein berühmter Maler, und Noll hat ein Programm geschaffen, das ein ähnliches Bild schafft. Du kannst raten, welches Bild vom Computer und welches aus der Maschine gemacht wurde. Und das ist wahrscheinlich eine der ersten Implementationen des Turing-Tests. Und manche Leute können es raten. Ja, das mittlere Bild ist vom Computer geschaffen und das linke ist natürlich das Original. Es ist kein perfekte runde Bild und das Computerbild schon. Und man kann das Programm modifizieren, ein paar andere Linien haben. Noll hat es auch modifiziert und das war auch eine interessante Entwicklung, dass man dann ganz schnell neue Kunst schaffen kann. Und es gibt höchstwahrscheinlich viele Leute, die das linke Bild als Mondrian-Bild erkennen, Piet Mondrian-Bild erkennen. Das rechte ist der Computer und das berechnete. Und du kannst sofort sehen, dass das Mondrian-Bild, das Computerbild, das eine Simulation vom Mondrian sein sollte, ist einfach hässlich. Ja, es ist einfach Müll. Und du kannst sehen, dass es, ich kann da nicht drauf zeigen, aber wenn man da hochgeht, dann sieht man verschiedene horizontale, wie vertikale Striche, die sehr nah aneinander sind. Aber bei Mondrian ist es nichts dergleichen. So, nichts passiert, nichts dergleichen passiert da. Also hat der Computer, der so programmiert wurde, wie Michael Noll das programmiert hat, hat der Computer mit der Welt gesagt, dass es eine Simulation von Mondrian ist, dass es nur bedeutet, und das bedeutet nur, dass nur eine Simulation und nichts anderes. Es ist Müll. Eine Computerwelt sollte verboten sein in der Kunstwelt. Also niemand will das verbinden. Also sollen die Leute ruhig machen, aber der Fakt ist, dass das Kunst geschaffen genannt wird, ist, das ist ein Angriff, eine Beleidigung. Und dann sollten wir nicht so richtig in die Frage gehen, was Kunst ist, aber gehen wir nicht rein. es ist möglicherweise ein bisschen Kunst auch, aber lass uns da einfach bleiben und diskutieren, ob das die dritte Ausstellung ist. Das ist nicht nur deine, sondern nicht nur auch Georg Nies. Ihr hattet eine gemeinsame Ausstellung. Wie kamen die zusammen?
In Stuttgart,
wo ich ein Student war und später dann gearbeitet habe, also im Rechenzentrum in Stuttgart, habe ich Sachen gemacht, indem ich also Computer benutzt habe, um zu zeichnen. Ich habe den Job gehabt, Software zu entwickeln, die dann von Ingenieuren und Architekten benutzt werden würde, um ihre technischen Zeichnungen zu tätigen. Während ich diese Software getestet habe, die ich jetzt gerade fertiggestellt hatte, in diesem Prozess habe ich entschieden, Ich möchte gar keine technischen Zeichnungen machen, ich versuche einfach mal künstlerische Zeichnungen zu machen. Also Zeichnungen, die einen ästhetischen Impuls haben, die sollten von der ästhetischen Betrachtungsweise bewertet werden und nicht von dem Standpunkt einer technischen Zeichnung. Und die zwei, die ihr hier seht, sind zwei aus 1965. Jetzt habt ihr also diese Bilder und ihr geht in eine Ausstellung auf dem Philosophischen Institut und da gibt es also diese Ausstellung. Was war das Erste, was du gedacht hast? Was war mein erster Gedanke? Oh, neid, nett. Okay, und was war der zweite Gedanke? Ich war ziemlich überzeugt, dass niemand auf der Welt das Gleiche oder was Ähnliches macht. Ja. Wenn du etwas machst, von dem du überzeugt bist, dass niemand sonst etwas Ähnliches macht, ja, okay, es gibt vielleicht ein paar wenige, die ähnliche Dinge machen, aber du bist vielleicht arrogant und weil du so bist, so arrogant bist, dann hast du das Gefühl, deine Zeichnungen sind von ästhetischer Betrachtungsweise sehr viel besser. Dann lebst du deine Arroganz. Denn jemand, der ein Künstler sein möchte, muss arrogant sein. Andernfalls, ja, ich habe hier etwas gemacht, gefällt es dir? Nein, hallo, ich habe das gemacht. Wenn du das nicht ausstellst, na gut, dann gehe ich halt woanders hin und der Künstler oder die Künstlerin, das möchte ich noch sagen, die kunstschaffende Person ist auf bestimmte Art und Weise so blöd, dass sie eigene Kritik gar nicht zulassen. Und ich bin froh darüber, arrogant zu sein, während ich zur selben Zeit auch selbstkritisch sein kann. Und ich glaube nicht, dass ich irgendwie besser bin als irgendjemand anderes. Okay, um nochmal über die Arroganz. Wenn wir eine kleine, also genauer hingucken, dann gibt es eine ganz kleine Unterschrift. Was hast du da drunter gepackt? Wir schauen mal genauer drauf. Wer hat dieses Bild gemacht? Jeder weiß, als Künstler musst du unterschreiben. Das ist das Wichtigste, was du tust bei deinen Bildern und bei deinem Werk. Und weil ich ja die Maschine dazu gezwungen habe, diese zwei Bilder zu malen, als es dazu kam, wie kann ich denn jetzt darunter meine Unterschrift, mein Signum setzen? Da habe ich auf alle Bilder aus meiner Zeit von den 1965er, habe ich in meiner eigenen Topografie diese Unterschrift gemacht. Aber auf der Rückseite habe ich händisch unterschrieben. Absolut. Also kein Kunstkritiker würde mir glauben, mit diesem, weil das kann ja jeder machen. Ja, es ist eine kleine witzige Geschichte, nicht so wichtig, aber am Anfang der Kunst, die mit Computern erstellt wurde, ist etwas passiert, das hätte nicht passieren sollen, aber passiert ist. Und ich bin stolz darauf, weil wir herausgefordert haben, die Kunstwelt, indem wir etwas getan haben, das früh genug von Kritikern als etwas anerkannt wurde mit ästhetischer Qualität. Aber wie zur Hölle sollen wir denn jetzt darauf reagieren, weil es ja von einer Maschine gemacht wird? Und das war echt unmöglich. Das war eine große Herausforderung. Und manche, die vielleicht das ernst genommen haben und manche, die auch freundlich genug waren aus der Kunstwelt, die hatten eine schwere Zeit. Aber das ist hinter uns. 80% aller Bilder, die heute gemacht werden, sind auf irgendeine Art mindestens an manchen Punkten digital. Ich will nicht sagen alle, nicht 100%, aber die digitale Technik hat quasi übergenommen und ist so dominant, dass es wirklich schwer ist, heute Bilder zu finden, die nicht mindestens zu einem gewissen Anteil von Computertechnologie mit beeinflusst wurden. Du hast erwähnt, dass das angefangen wurde, zu akzeptiert zu werden von Kritikern. Und du hast mir auch erzählt, dass jemand auf die Bilder geschaut hat und gesagt hat, irgendwie sind ja diese geraden Zeichnungen sehr ähnlich und dass es ja ähnlich ist mit Kunst, die es gibt. Weißt du noch, wer das gesagt hat? Also der Künstler, der ich meinte nicht den Kritiker, ich meinte den Künstler, die Künstlerin. Meine damalige Frau war eine Künstlerin und deswegen war ich jede Nacht mit ihren Freunden unterwegs aus der Akademie der Feinen Künste. Und ich hatte quasi Wasser auf beiden Schultern, Algorithmik und die Ästhetik auf meinen beiden Schultern. Aber ein Freund zu sein von echten KünstlerInnen, die leider nicht so berühmt waren wie ich, war wirklich sehr, sehr toll, weil meine Welt, quasi meine Welt, meine Freunde waren von beiden Seiten. Ich hatte hier die Freunde aus der Computerwissenschaften, die langweiligen Ingenieure, und am Abend, als ich getrunken habe in den Pubs, dann hatte ich die KünstlerInnen aus der Fine Art Akademie mit mir.
Michael Knoll war nicht der Einzige, der dadurch gelebt. Ich wünsche euch allen, dass ihr nur für 5 oder 10 Jahre so eine Chance habt, ein Teil von 2 unterschiedlichen Communities sein. Das ändert euer gesamtes Denken. Und zurück zur öffentlichen Wahrnehmung. Ungefähr ein Jahr später gab es andere Medien, die das aufgenommen haben und eine weitere Ausstellung, die wieder was Neues gemacht hat, neue Dinge gemacht hat, denn Musik, Text und Bilder von 4 unterschiedlichen Leuten. Ich möchte euch dann ein Beispiel von Textausdruck geben. Ich möchte euch sagen, was hat sich denn geändert? Das ist ein automatisches Gedicht von das viele Leute eingetragen haben. Und das macht mir. Ja, also es gibt hier die deutsche Übersetzung. Ja. Die kann man sehen. Es erscheint und glänzt allenthalben und irgendwo. Ja, vielleicht müssen wir den Algorithmus ein bisschen verbessern. Aber es gibt eben diese interessanten Verbindungen. Und im Textbereich. Und das Interessante ist, dass diese Gedichter viel früher schon erschaffen wurden, aber halt nicht in Kunstausstellungen. Also gab von 4 Jahren vorher schon in irgendwelchen Magazinen und wo diese generierten Gedichte geschaffen wurden. Etwas anderes, das passiert ist. Eine Kritik auf Darmstadt. Ja. Wo fange ich an? Nimm den Text und Text ist linear. Musik ist linear. Grafik ist zweidimensional. Und deshalb war Text das erste, dass Leute ausgewählt haben und produziert haben mit dem Computer, mit einer relativ guten Qualität. Musik war sogar früher, 2, 3 Jahre vorher, in den frühen 1950ern sogar schon. Aha. Grafik, weil es ihre Zweidimensionalität gäbe, die haben länger gebraucht. Es braucht ein bisschen komplizierter, auf eine zweidimensionale Weise zu denken, also dass ein Computer auch auf zweidimensionale Weise denken kann und ästhetische Objekte schaffen kann. Auch im Vergleich zu den Linearen. Und die Geschichte, ja, so, das sowieso ging die Geschichte. Und Text ist lustig, ne? Es ist ganz nett, es ist lustig, es ist witzig. Ich lese es auf Deutsch, Freude, keusche Schneeflocken jubeln. Kein Mensch wird das so einen Quatsch schreiben. Aber die Maschine, die Gerhard Stickel, der Autor, der Programmierer dieser Sache geschaffen hat, kleine Schemata in Programme geschrieben, so dass man Wörter arrangieren kann auf eine Weise, die aussehen, als ob sie Sinn macht, auch wenn es keinen Sinn macht. Und das ist das Ergebnis. Also eines seiner Ergebnisse. Und niemand würde das als Poesie akzeptieren, denke nicht. Nicht wirklich. Es ist nicht wirklich dadaistisch, aber Dadaisten würden manche so Sachen machen. Das ist ein bisschen Quatsch, ja. Viele von euch kennen, oder manche konnten, ja, einige von euch kennen wahrscheinlich Kurt Schwitters als Dadaisten. Ich muss sagen, dass auf Deutsch dieser Code. Es tut mir um den Unsinn so leid, weil niemand sich um ihn kümmert. Es ist fantastisch und es ist eine große Transition. Auf eine andere Weise. Das ist etwas anderes, das andere auch passiert ist, und zwar Fernsehen. Wir sind jetzt einem neuen Medium, das ist dreidimensional auf eine Weise. Wir haben bewegende Bilder.
Mit Panorama.
Es ist das Panorama-Format in der ARD, das kennen wir ja alle noch und es läuft immer noch. Da sind sie in ihrer Fakultät, da kann man sich anschauen, wie sie sich diese Bilder anschauen. Und
kann die Maschine auch was anderes als gerade Linien?
Als sie gefragt worden, kann die Maschine auch was anderes als gerade Linien? Das war ein nettes Event, nettes Ereignis. Das war natürlich total toll für mich, dass Panorama, ein politisches, kulturelles Magazin in der ARD, Interesse an mir hat. Und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, oh, sie haben von mir gehört in Stuttgart und die waren neugierig und haben mich gezwungen, das zu machen. Zeig uns, wie du ein Programm schreibst. Und da kann man sehen, ich kann das nicht mehr lesen. Die waren total erstaunt durch die Tatsache, dass Galerien diese Malereien als die Maschine gezwungen haben zu tun und Galerien das einfach akzeptiert haben. Kann euch erzählen, das war eine nette Anekdote. Michael Knoll in den USA, in der Nähe von New York, wo er gelebt hat, der hat das Copyright-Zeichen auf seine Malereien getan. Ich hätte nicht daran gedacht, wie dumm musst du sein. Aber er hat gehofft, dass von seiner Ausstellung in der Galerie, in der Hawaii-Galerie, er hatte gehofft, dass ganz viele Sachen verkauft werden, und er hatte einen Vertrag mit der Galerie, mit dem Besitzer der Galerie, dass was passiert denn, wenn man Sachen verkauft? Nichts wurde verkauft. Ich hatte nicht daran gedacht, niemals, weil ich Künstler war, so, mal haben wir meine Sachen gemacht und meine Galerie hat es gezeigt und ich habe sofort Sachen verkauft. Und wurdest du eben gefragt?
Art could be
Wurden Sie gefragt, ob Ihre Kunst verkauft werden darf? Ja, ja, doch schon. Sie haben mich gefragt, sie sind auf mich zugegangen und außerhalb der Galerie haben sie mich dann, wussten ja, dass die Galeristen 30%, heutzutage eher 50% nehmen des Preises, und dann haben sie mich außerhalb der Galerie gefragt, ob sie das kaufen können. Im Computerzentrum und im Rechenzentrum, und da haben sie mich gefragt, ob sie, na, da wäre das ohne die Intervention der Galerien, habe ich gesagt, das ist nicht erlaubt. Wenn ich es Ihnen jetzt verkaufe, dann müssen Sie durch den Galeristen gehen. So, das sind die Regeln. Und ich glaube, was so sehr interessiert an echter Kunst, die Tatsache, dass ich im Rechenzentrum gearbeitet habe, war nicht wirklich wichtig. Du bekommst ein Doppel. Deine Existenz wird zu einer doppelten Existenz. Du bist, das ist fantastisch. Ich wünsche euch allen, dass ihr in so zwei Situationen bekommt. Weil, wenn ihr auf zwei Arten und Weisen arbeitet, dann wird das alles viel interessanter. Ja, und ich habe ganz normales Gehalt verdient im Computerzentrum, also im Rechenzentrum, und das war eine natürlich ganz andere Art und Weise, auch bezahlt zu werden, dann plötzlich mit Kunst. Das, ja. Also, ich hatte ein bisschen Fernsehen, ein bisschen eine kleine Ausstellung, und jetzt gehen wir nach London, ins Vereinigte Königreich. Als die Cybernetic Serendipity-Ausstellung stattgefunden hat. Das war eine ganz andere Art von Ausstellung. Wie war das, in diesen Raum zu kommen, mit diesen verschiedenen Kunstwerken zu kommen? Also es war fantastisch. Ich bin im ICA, Cybernetic Serendipity, im Institut für zeitgenössische Kunst. Da bin ich gegangen. Was man da sieht, auf dem rechten Bild, ist ein paar der Skulpturen, die über kinetische Methoden geschaffen wurden. Es ist nicht wirklich. Man weiß nicht so genau, wie kybernetisch das war. Es wurde halt programmiert. Und die Tatsache, dass die Autoren das machen und auf die Art und Weise, wo sie das gezeigt haben, ja, das ist das Institut für Kybernetik, die haben das gezeigt. Dahinter seht ihr einige meiner Zeichnungen. Diese Skulpturen haben viel mehr Aufmerksamkeit und Raum eingenommen. Und man weiß nicht genau, wie viel zu dieser Ausstellung kam 1968. Die Schätzung: 40.000 bis 60.000 Leute immerhin. Und die Ausstellung lief immerhin für 2 Monate. Das ist ganz schöner, Erfolg. Und der Computer wurde als Hintergrund benutzt. Und diese Ausstellung 68, die hat in London, das ist ja wirklich der Durchbruch international durch Computer, von Computer gemacht wird. Ich sollte eine Sache erwähnen, weil die so oft vergessen wird. In der Geschichte von Serendipity als Zufall, man hatte grafische Drucke und man hatte eben von Serendip. Serendipity heißt Zufall, und das Wort kommt von einem Prinz Serendip, der hat das, ihm wird es zugeschrieben. Sein Name Serendip wird für Serendipity als Kunst, die fantastisch gemacht wird, die niemand interessiert. Nonsens. Zurück hierher. Das ist nicht nur der arabische Prinz, aber es ist auch noch Es hatte nicht nur einen internationalen Einfluss, sondern es ist auch interessant, dass ein Jahr später, 1969, gab es eine Tendencies 4 Ausstellung. Und das waren es gab über die neue Ästhetik, die auf Computern basiert, das war in Zagreb. Und da können wir auch sehen, dass der eiserne Vorhang, wo das war damals Jugoslawien. Ja, es war Jugoslawien. Und die waren dazwischen so. Die haben zu keinem Block gehört und sie waren die einzige Person, die da in beiden Orten ausgestellt haben. Und wir haben diese Cybernetic Serendipity und Tendencies 4, es war großartig. Ich habe mich so stark gefühlt und die Anekdote dahinter ist sehr schön. London, Cybernetic Serendipity wurde am 2. August 1968 eröffnet und am 3. und 4. August, zwei Tage später, war der Vorbereitungstreffen, ein kleines Kolloquium im 3. und 4. August. Ein Jahr später war dann diese Ausstellung. Und ich habe gefühlt, dass das jugoslawische Event wichtiger war als das London-Event. Und bin ich nach Zagreb gegangen und nur auf meinem Rückweg bin ich dann durch London und auf dem Weg nach Kanada zu emigrieren. Also bin ich absichtlich aus Deutschland raus, habe Deutschland verbannt, weil Deutschland schrecklich war, mit der schrecklichen das Land mit der schrecklichsten Geschichte, ne? Ihr wisst genau, wovon ich spreche. Und deswegen war es super, dass ich die Chance hatte, nach Kanada zu kommen. Naja, ich habe mich nicht beworben, nur weil ich Computerkunst machte. Und die haben mich eingeladen und komm nach Kanada und mach da deine Computerkunst weiter. Na, fantastisch.
Ja. Machen wir weiter mit dem, was du noch so gemacht hast. Oh, da gibt es schon eine Frage aus dem Publikum. Ich kann es leider nicht verstehen. Vielleicht können wir es am Ende bei den Fragen machen. Ja, okay, keine Frage für den Moment. Was wir versuchen werden, ist, einen Überblick zu geben, was passiert ist. Ich fange aber mit dem an, was du da getan hast. Es ist wirklich schwer, alles zu behandeln. Aber wir versuchen, auf manche interessante Aspekte zu schauen. Du hast einen Bericht geschrieben im Magazin für Computer, Kunst und Gesellschaft. Und der hieß, es sollte keine Computerkunst geben. Kannst du kurz erklären, warum? Zu dieser Zeit war ich ein aktiver Kommunist. Ich bin ein kommunistischer Bund Westdeutschland geworden. Ich war dort ein Mitglied, ein leitendes Mitglied. Und in 1971 habe ich dann diesen Bericht geschrieben. Warum? Weil das Benutzen von Computern, um ästhetische Objekte zu produzieren, war in meinem damaligen Verständnis ein Weg, Computer in einen Bereich in der Kultur zu bekommen, der nicht als gefährlich betrachtet wurde. Also wir können einen Computer benutzen und ausbeuten, um Leute zu unterdrücken. Und das glaube ich bis heute. Und ich habe Computer benutzt, um etwas Lustiges, um Kunst zu machen. Und das war ein Aha-Moment. Und 1971 habe ich dann verstanden, ich bin Teil von dem, was Leute dazu bringt, okay zu fühlen, wenn sie sich von dieser Art von Maschinen unterdrücken lassen. Und deswegen habe ich diesen Artikel geschrieben. Und jetzt habe ich eine Ausstellung, das ist ungefähr 15 Jahre später passiert und es hat Verbindung. Aber da gibt es ja jetzt dieses Bild. Du hast doch gesagt, es sollte keine Computerkunst geben. Warum bist du denn jetzt mitten in Computerkunst? Willst du, dass wir unterdrückt sind? Ja. 1984 hat der Editor, der Herausgeber eines Kulturmagazins, hat gesagt, der Kommunistische Bund Westdeutschland, wir haben darin veröffentlichen können und ich wurde gefragt, 1984, er hätte gelernt, dass ich jetzt diese Geschichte mit Computerkunst hätte. Hey Frieda, ich habe gelesen, dass du diese Sachen gemacht hast. Warum schreibst du nicht ein Paper für Umbruch? Das war das Kulturmagazin. Und das habe ich getan und das ist der Titel. Es sollte keine Computerkunst geben. War der Titel? Warum? Weil ich jetzt überzeugt war, dass das alles, wie ich schon vorher gesagt habe, ein Teil von dem ist, wie wir Leute unterdrücken und ausbeuten. Und ich wollte der Welt erzählen, dass ich jetzt so denke. Später bin ich wieder zurückgekommen und ich mache sehr wohl Grafiken mit Computer, auch heute oder auch wieder. Es ist noch etwas anderes 1984 passiert, neben dem ersten Kongress, wie ich hörte, was vielleicht auch mit der Media-Revolution zu tun hatte. Du hast einen Mac, ich glaube, es ist 2 Jahre später, der nächste Macintosh. Naja, es ist jedenfalls ein ziemlich alter und es sieht sehr interessant aus. Dieser Macintosh ist aus 1984. Okay, vielleicht bin ich hier 2 Jahre daneben. Das ist eine neue Entwicklung. Und das verwandelt natürlich, wo diese Kunst stattfinden kann. Es mussten keine großen Maschinen mehr sein. Dieser persönliche, private Computer, den du auf neue Arten benutzen kannst, der war natürlich leichter zugänglich. Menschen können jetzt auf diese Geräte schauen und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Es ist eine interessante Geschichte, aber wir können leider nicht komplett erzählen, aber ich versuche sie zusammenzufassen, weil sie wirklich sehr spannend ist. Also, wir fangen an mit dem Manhattan-Projekt. Der Vannevar Bush, der Chefwissenschaftler, hat darüber nachgedacht, wie können wir die Wissenschaft voranbringen? Und hat den MEMX-Maschinencode erfunden, mit einem Mechanismus, um Wissen auszutauschen. Und dann gab es ein Online-System, NLS, das diese Ideen benutzt hat, die er aus einem Paper gelesen hat. Und dann sind noch viele andere Dinge passiert. Es gab eine Computermaus. Wir hatten jetzt Dokumente, die man editieren konnte, von verschiedenen Leuten zur selben Zeit. Wir haben Präsentationen auf Computern, also viele Dinge sind gleichzeitig passiert. Diese Arbeit und große Teile des Teams wurden von Douglas Engelbart übernommen. Der hatte nochmal einen anderen Ansatz, er hat mit Kindern gearbeitet und die haben versucht, einen Computer zu erfinden, den man leicht benutzen kann. Also eine schwere Aufgabe. Eine seine schwere Sache von Kindern nutzbar machen.
And
Und darüber nachdenkend, lass uns mal einen Computer machen, den wir einen dünnen Bildschirm haben, den man leicht rumtragen kann, und da ist unten eine Tastatur dran. Wir könnten natürlich auch die Tastatur wegnehmen und dann können wir da Touch machen als Eingabe. Und dann könntest du eine Verbindung zur Bibliothek haben und dann könntest du deine Bücher oder spannende Sachen herunterladen und dann könntest du die auf dem Gerät haben, du könntest Spiele daran spielen. Und ja, wir haben außerdem noch ein bisschen Bandspeicher, um Dinge irgendwie zu speichern und zu vorhalten zu können. Und das ist natürlich ziemlich das, was wir heute in unseren Taschen tragen. Aber zu dieser Zeit war das noch sehr, sehr teuer. Also lass uns doch lieber Hardware benutzen, die wir schon haben und die schon benutzt werden kann. Und so kam es eben quasi zu den Personalcomputern, also den PCs. Und deswegen haben wir einen großen Bildschirm und ein bisschen Rechenfähigkeit daran und dann noch eine Tastatur und eine Maus. Und viele Menschen haben angefangen, diese Geräte zu benutzen, um Kunst für sich selbst zu machen. Und dann haben wir natürlich später noch das Internet mit der ganzen Revolution, wo du dann dich verbinden konntest. Wir verlassen also langsam das Feld, dass es alles nur für sehr wenige Leute verfügbar war und jetzt plötzlich viele Leute Zugang dazu haben. Und dann ist etwas Neues passiert danach, nach der Internetrevolution. Und ich glaube, es ist eine gute Zeit, da jetzt nochmal drauf zu schauen, dass es da eine Geschichte von Computerkunst gibt. Und in der deutschen Szene haben wir zwei Bücher rausgemacht, die so um das Millennium herum einmal die Anfänge der Computerkunst, Beginning of Computer Arts und das Ende der Kunstgeschichte, also The End of Art History. Das sind die zwei Bücher in der deutschen Szene. Der eine versucht, aus einer technischen Perspektive die Sachen zu beschreiben. Und wir haben einen Experten, der da uns erzählt, wie eigentlich Kunst funktioniert und versucht, auf diesen Wendepunkt zu schauen. Das Spannende daran, diese zwei Bücher sind im selben Jahr erschienen. Zwei total unterschiedliche Aspekte, glaube ich, absolut unterschiedlich. Ja, und wenn wir jetzt da drauf schauen können und sagen können, das ist eine eigene Sache, dann können wir natürlich heute was anderes machen. Ein paar Sachen, die sich lohnen zu erwähnen. Also es gibt den Ars Electronica. Was ist gut daran? Kannst du da zwei Sätze zu sagen? Ich wurde dort ausgestellt. Ja, und wie du wahrscheinlich wissen könntest. Man kann es nicht helfen. Wenn man eingeladen wird, dann machst du halt mit. Leonardo Page ist das zweimonatlich erscheinende kleine Journal, was von der Computerkunstgesellschaft veröffentlicht wird. Und die Kunsthalle Bremen, tut mir leid, das zu sagen, aber die haben über 1000 Zeichnungen von Computern, also die größte Sammlung auf der ganzen Welt von dieser Art von Kunst. Und eine andere Sammlung gibt es im Victoria Albert Museum in London. Die haben auch erwähnenswert viele, aber natürlich können die nicht mithalten. Natürlich nicht. Und in der Kongresssphäre gibt es auch noch einen Vortrag, den ich gerne noch empfehlen möchte, bei Anne Piper. Sie hat darüber gesprochen, ungefähr um das gleiche Thema, aber von einer viel angewendeteren Perspektive, auf verschiedene Plotter einen Blick zu werfen. Wir sagen übrigens nicht Plotter, wir sagen Zeichenmaschine. Aber sie hat exzellente Arbeit geleistet, zu erklären, wie man das selber machen kann, wie man ein Kit basteln kann aus zwei Motoren und ein bisschen Holz. Und dann kannst du deine eigenen Bilder malen, mit einem einfachen Stift dran geklebt, sehr, sehr billig und also kostensparsam. Und der Vortrag gibt noch natürlich viel, viel hochwertigere Maschinen, die da auch noch ein bisschen beschrieben wurden, Open-Source-Projekte. Und da gibt es sehr viele coole Dinge, die man damit machen kann. Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit für Fragen, weil meine persönliche Erfahrung mit Frieda ist, dass wenn wir Zeit zusammen verbringen, zum Beispiel in Vorlesungen oder hier bei diesem Vortrag oder in deinem Büro, also wir hatten ja auch eine Zeit lang ein gemeinsames Wohnzimmer, wir kommen immer auf spannende Fragen und dann komme ich immer an neue Dinge ran aus deinen Geschichten, die ich noch nicht kenne. Und deswegen, wenn es Fragen gibt, können wir hier bei uns auch schon aufhören. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns hier erreichen, gerhard@unibremen.de und nake@unibremen.de. Und wir wollen uns bei euch bedanken.